Wir schauen uns heute die relative Marktmacht, ein deutsches Konstrukt, an. Und die ist in § 20 GWB geregelt. Ihr wisst, nach Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung 1 aus 2003 können die Mitgliedstaaten strengere innerstaatliche Vorschriften bei einseitigen Handlungen von Unternehmen erlassen. Und das ist in Deutschland so geschehen. Und das ist der § 20 GWB, der ist wirklich eine, ja, Besonderheit in Deutschland. Der § 20 GWB sagt, § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 gilt auch für Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen, soweit von ihnen andere Unternehmen als Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen Leistungen in der Weise abhängig sind, dass ausreichende und zumutbare Möglichkeiten, auf dritte Unternehmen auszuweichen, nicht bestehen und ein deutliches Ungleichgewicht zur Gegenmacht der anderen Unternehmen besteht. Das ist die Legaldefinition der relativen Marktmacht. Und hier zunächst einmal mein Hinweis, wenn ihr im deutschen Recht seid, also beim § 19, und da kommt ihr zu dem Ergebnis, nein, es liegt kein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung vor, insbesondere wenn schon keine marktbeherrschende Stellung vorliegt, weil das ist eben so ein kleineres Unternehmen mit 10% Marktanteil oder so, dann solltet ihr immer noch an den § 20 denken. Das ist wirklich wichtig, den dürft ihr nicht vergessen. Okay, wie ist der Aufbau? Wir brauchen ein Unternehmen, klar, wir brauchen die relative Marktmacht und dann brauchen wir eine unbillige Behinderung, 19 Absatz 2 Nummer 1. Hier brauchen wir eine Behinderung, die unbillig ist. Okay. Ihr müsst natürlich diese Definition wieder auswendig können. Jede objektive Beeinträchtigung der Betätigungsmöglichkeiten im Wettbewerb ist eine Behinderung und unbillig ist diese Behinderung, wenn eine Interessenabwägung unter Berücksichtigung der Sicherstellung der Freiheit des Wettbewerbs ergibt, dass dann der Behinderte, dass seine Interessen überwiegen, dann ist diese Behinderung unbillig. Okay. Super. Jetzt kommen wir zu den Fallgruppen der Abhängigkeit, weil im § 20 steht ja, die müssen abhängig sein. Und hier müsst ihr leider diese Fallgruppen auswendig können. Aber das ist nicht ganz so kompliziert, weil die sind ziemlich logisch. Also, zunächst einmal gibt es eine sortimentsbedingte Abhängigkeit. Da gibt es einmal die Spitzenstellungsabhängigkeit. Das ist ein Unterfall jetzt der sortimentsbedingten Abhängigkeit. Und die Spitzenstellungsabhängigkeit meint, dass man ein ganz bestimmtes Markenprodukt haben muss. Zum Beispiel bei Grafikkarten jetzt die Nvidia-Grafikkarten oder vor dem BGH, da war es diese Rossignol-Skia, also das war halt ein Skigeschäft und der Rossignol-Skia-Hersteller hat halt keine Skia an unseren Skia-Händler geliefert und da hat der BGH gesagt, ja, diese Rossignol-Skia, das sind solche tollen Skia, die muss jedes Fachgeschäft von Skia haben und wenn man solche Skia halt nicht hat, dann wird man gar nicht ernst genommen als Geschäft. Und deswegen, hat der BGH in dem Fall eine sortimentsbedingte Abhängigkeit in Form der Spitzenstellungsabhängigkeit bejaht. Dann gibt es noch eine Spitzengruppenabhängigkeit. Das ist genau das gleiche wie die Spitzenstellungsabhängigkeit, nur da geht es halt um eine Gruppe, zum Beispiel Chanel und Dior. Wenn eine Parfümerie diese nicht hat, dann, ja, also das wäre ja dann schon keine Parfümerie mehr und deswegen wäre das dann eine Spitzengruppenabhängigkeit. Okay, dann unternehmensbedingte Abhängigkeit. Hier zum Beispiel eine Kfz-Werkstatt für Volkswagen. Diese Werkstatt ist natürlich auf die VW AG so angewiesen, dass man von VW in Gänze abhängig ist. Wenn VW mich nicht mehr mit Ersatzteilen von VW Autos beliefert, ja, dann ist meine Kfz-Werkstatt für VW komplett nutzlos. Das heißt, da bin ich komplett, oder da ist die Werkstatt komplett von VW abhängig, und ein Ausweichen auf natürlich dann einen anderen Hersteller, zum Beispiel von VW jetzt auf Renault, ist fast unmöglich, weil die VW-Werkstatt hat natürlich auch Connections, die hat Know-how und so weiter, die hat sich da jahrelang drauf spezialisiert, da ist halt ein Ausweichen kaum möglich. Aber das schauen wir uns gleich auch nochmal anhand eines Beispielfalls an. Nachfragebedingte Abhängigkeit, das ist die unternehmensbedingte Abhängigkeit, nur umgekehrt. Also zum Beispiel der Hersteller von orthopädischen Schuhen, der ist von der Nachfrage durch die Sozialversicherungsträger so abhängig, dass ja die wahrscheinlich 90% seiner Nachfrage ausmachen. Weil es kaufen sehr wenige orthopädische Schuhe natürlich. Das ist nicht so nachgefragt am Markt. Aber wenn mir der Arzt sagt, der Orthopäde, ich gehe zum Orthopäden und der sagt, boah, du läufst krumm, du brauchst unbedingt angepasste Schuhe, ja, dann brauche ich halt orthopädische Schuhe, und da kommen dann die Sozialversicherungsträger ins Spiel, und diese Nachfrage von diesen Sozialversicherungsträgern, die ist halt so hoch für die Hersteller orthopädischer Schuhe, dass die von diesen hier abhängig sind. Und zuletzt noch die Mangel- oder knappheitsbedingte Abhängigkeit. Das Unternehmen erhält wegen einer generellen Verknappung nicht mehr in bisheriger Menge oder gar nicht mehr die Ware. Das, ja, da muss es aber auch schon wirklich Angaben im Sachverhalt zu geben. Okay, aber das war, glaube ich, zum Beispiel bei Öl der Fall. Oder bei Benzin. Irgendwie so, keine Ahnung, da ist mal Benzin irgendwie oder Öl halt ausgelaufen, und da gab es eine Ölkrise, und da gab es dann halt generell kaum mehr Benzin für die Tankstellen, und alle haben nachgefragt, und da ist es dann, glaube ich, zu dem, ja, kartellrechtlich zu dem Ergebnis gekommen, dass man als Hersteller von Öl muss man das wenige Öl, was man hat aufgrund der Krise, das muss man gleich verteilen. Also das Unternehmen X bekommt 20%, das Unternehmen Y bekommt 20%, Z 20%, A 20% und B 20%. Irgendwie so war da das Ergebnis, da konnte man jetzt nicht an X 50% geben, an Y noch 35% und an Z 15%, und A und B, die gehen leer aus. Das ging so kartellrechtlich nicht. Okay, wir kommen zu einem Beispiel, und das soll das nochmal hier alles abrunden. Und das ist das Folgende, auch aus diesem Fallbuch von dem Alexander. T ist ein Unternehmen für Fahrzeugveredelung und Individualisierung. T hat sich im Laufe der Zeit darauf spezialisiert, ausschließlich Porsche-Fahrzeuge zu tunen. Dafür hat T besonders markenspezifisches Know-how erworben. Diese Fachkenntnisse sind nicht auf Fahrzeuge anderer Hersteller übertragbar. Aufgrund von Kundenpräferenzen beim Tuning sind alleine Neuwagen für das Tuning nutzbar. Gebrauchtwagen oder Waren aus zweiter Hand, die sind halt nicht so attraktiv in der Tuning-Szene. P ist die Porsche AG, und P ist Herstellerin der Porsche-Fahrzeuge. P hat auf dem relevanten Markt einen Marktanteil von etwa 1%. Im Januar 2016 stahlen Mitarbeiter der P auf dem Werksgelände der P einen Motor. Teile dieses Motors erwarb der X, der Entwicklungsleiter der T ist, für die T hat der X diesen Motor erworben im Februar 2016 von den Dieben natürlich. Der X wurde deswegen rechtskräftig wegen Hehlerei verurteilt, T beschäftigt trotz der Verfehlung des X diesen weiterhin. P weigert sich wegen dieses Vorfalls weiter an die T zu liefern und jetzt verlangt T von Porsche Weiterbelieferung nach 33.1 Variante 1 GWB, dem Beseitigungsanspruch. So, hier, wenn ihr euch den 33 anschaut, ist ganz klar die erste Voraussetzung ein Verstoß gegen dieses Teils des GWB. Und hier kommt natürlich erstmal ein Verstoß gegen § 19, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung in Betracht. P ist natürlich ein Unternehmen, weil das ist eine wirtschaftliche Tätigkeit, wenn man Autos herstellt. Und dann kommt ihr zu der marktbeherrschenden Stellung. Die beurteilt sich nach § 18 und insbesondere den Kriterien von 18 Absatz 3. Aber P hat hier laut Sachverhalt nur 1% Marktanteil, deswegen ist die marktbeherrschende Stellung hier definitiv zu verneinen. Wenn ihr noch eine Marktabgrenzung macht, dann müsstet ihr hier natürlich auf die Marktgegenseite von P schauen und das wären ja die Nachfrager an den Autos von P. Also das wäre hier ein Nachfragemarkt an den Porsche-Autos. Gut. Aber okay, wir haben die marktbeherrschende Stellung jetzt verneint und jetzt müsst ihr unbedingt den § 20 noch prüfen. So, wir haben hier P ist ein Unternehmen, siehe oben, relative Marktmacht. Ist T von P abhängig? Hier kommt die Fallgruppe der unternehmensbedingten Abhängigkeit in Betracht. Dafür sprechen zum einen die Spezialisierung von T. Außerdem sind nur Neuwagen mögliche Tuningsobjekte und T hat ein Know-how über Jahre aufgebaut. Deswegen ist die Tuningwerkstatt T von P unternehmensbedingt abhängig. Okay. Dann brauchen wir eine unbillige Behinderung, 19 Absatz 2 Nummer 1. Hier brauchen wir eine Behinderung. Natürlich ist hier eine objektive Beeinträchtigung der Betätigungsfreiheit von T gegeben, weil T hat keine Möglichkeit mehr neue Porsche-Autos zu beziehen. Jetzt muss das noch unbillig sein. Hier müsst ihr diese Definition wirklich kennen und es muss halt eine Interessenabwägung gemacht werden, aber es muss die Freiheit des Wettbewerbs, diese Zielrichtung des GWB muss berücksichtigt werden und jetzt machen wir also eine Interessenabwägung. Hier könnt ihr natürlich auch die mittelbare Drittwirkung der Grundrechte noch erwähnen. Die Grundrechte sind eine objektive Werteordnung. Grundsätzlich gelten sie nur im Verhältnis Bürger-Staat. Aber sie entfalten eine solche Ausstrahlwirkung, dass ihre Wertung auch im Zivilrecht oder halt im Privatrechtsverhältnis zu berücksichtigen sind. Und deswegen können wir hier für P die Privatautonomie natürlich anführen und die freie Gestaltung der Geschäftsbeziehungen und außerdem natürlich die Verhinderung von Rufschäden, weil Porsche möchte sich natürlich nicht irgendwie mit einem Hehler assoziieren. Für T spricht aber, dass das quasi ein Berufsverbot ist, wenn T nicht mehr von P beziehen kann, Artikel 12 GG. Außerdem ist der Eingriff bei P ja ein relativ geringer Stärke, weil das betrifft ja nur die Vertriebsgestaltungsfreiheit. Zusätzlich ist die Hehlerei natürlich ein Vertrauensbruch, aber es ist mittlerweile viel Zeit vergangen, so der BGH, und außerdem wurde X ja jetzt schon durch seine Verurteilung bestraft. Deswegen kommt man hier zum Ergebnis, dass das wohl unbillig ist. Zudem, ja, dauert diese Störung noch fort. Letztlich ist der T hier aktiv legitimiert und somit hat T gegen P einen Anspruch auf Weiterbelieferung nach 33.1 Variante 1 GWB. Perfekt. Jetzt komme ich noch ganz kurz zu dem 20 Absatz 3a. Eine unbillige Behinderung im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 liegt auch vor, wenn ein Unternehmen mit überlegener Marktmacht auf einem Markt im Sinne des 18 Absatz 3a die eigenständige Erzielung von Netzwerkeffekten durch Wettbewerber behindert und hierdurch die ernstliche Gefahr begründet, dass der Leistungswettbewerb in nicht unerheblichem Maße eingeschränkt wird. Hier wollte ich nur ganz kurz die Ratio dahinter erwähnen. Unternehmen mit Netzwerkeffekten, da besteht die Gefahr, dass die ganz schnell super groß werden und skalieren. Mein Lieblingsbeispiel für diese Netzwerkeffekte ist Immobilien Scout und halt konkurrierende Unternehmen davon. Und stellt euch mal vor, es gibt zwei Unternehmen, Immobilien Scout und X. So, und jetzt hat Immobilien Scout 50.000 Angebote und X hat 20.000 Angebote. Dann geht hier natürlich alle auf Immobilien Scout und alle bieten eher auf Immobilien Scout an. Und dann gibt es wieder mehr Angebote auf Immobilien Scout und das führt wiederum dazu, dass wieder mehr Kunden auf Immobilien Scout gehen, weil da gibt es halt mehr Angebote. Da gibt es jetzt schon 60.000 und und deswegen diese Netzwerkeffekte, die verstärken sich halt immer. Weil warum würde ich auf die Plattform X gehen, wenn Immobilien Scout mehr hat? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Mehr Angebote hat als X. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Und das sind diese Netzwerkeffekte. Und das soll dieser 203a verhindern. Ein Beispiel, was hier in der Vorlesung genannt wurde, das war das folgende: Wenn Immobilien Scout hat dort nämlich angeboten, dass wenn jemand seine zu vermietende Wohnung zunächst einmal auf Immobilien Scout hochlädt und dann darf er das nicht in den nächsten 3, 4, 5 Tagen auf einer anderen Plattform noch anbieten. Also das Angebot ist zunächst einmal 3, 4, 5 Tage bei Immobilien Scout und erst danach ist es auf anderen konkurrierenden Webseiten. So, das war so die Vereinbarung von Immobilien Scout und das ist natürlich in so Märkten wie bei München, da sind 3 Tage wirklich alles. Nach 3 Tagen ist die Wohnung schon weg. Und das wäre so ein Fall, den man dann über 20 Absatz 3a lösen würde. Gut, zuletzt noch das Boykottverbot. Das ist im Paragraph 21 geregelt. Hier seht ihr den Aufbau. Und hier möchte ich eigentlich nicht weiter darauf eingehen. Wichtig ist mir hier nur, dass bei diesem Boykottverbot, da müsst ihr wissen, dass es eine Dreiecksbeziehung gibt. Also es gibt immer 3 Unternehmen bei diesem Boykottverbot. Gut, und den Rest könnt ihr euch hier durchlesen. Und das war's dann von dem heutigen Video. Kontrollfragen seht ihr hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Den Kanal könnt ihr natürlich gerne abonnieren. Bis dann.